Sportfamilie. Dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports.
Ich dachte, wir beginnen mit der Geschichte, die du auch im Buch Der tägliche Athlet aufgreifst, mit dem Zitat: Ich warte die B-Probe ab. Welche Erinnerung verbindest du damit?
Ja, es war bei den Olympischen Spielen in Salt Lake City 2002. Ja, besondere Spiele, weil es war halt das Jahr nach 9/11, also sehr große Sicherheitsvorkehrungen, das Ganze drum und dran, also ja, so wie man es bisher noch nicht erlebt hatte. Und das Konkrete jetzt mit der B-Probe, da ging es halt um Johann Mühleck. Also ich war nicht nur unterwegs in Sachen Skispringen, sondern auch als Studiomoderator. Und an dem Tag hatte ich halt den Studiomoderationsdienst. Und dann kam plötzlich die Nachricht, es gäbe einen positiven Dopingtest bei Johann Mühleck, der zuvor die 50 Kilometer gewonnen hatte und auch vorher, glaube ich, schon 2 Rennen gewonnen und jeweils mit Riesenabstand, sodass man schon gedacht hat, wow, unmenschliche Leistung. Und fühlte sich dann natürlich erstmal so ein bisschen bestätigt, dass es jetzt dann einen positiven Test gibt. Das war schon mal etwas, was eingeschlagen hat wie eine Bombe, auch wenn er jetzt nicht mehr für Deutschland gestartet ist, sondern für Spanien, aber natürlich eben ein populärer Sportler auch in Deutschland, speziell eben in der Langlaufszene. Und dann hieß es plötzlich, der kommt ins Studio. Und das hat mich natürlich erstmal schon halb aus den Socken gehauen, weil man das eher selten gehabt hat, dass jemand, der positiv getestet worden ist, so sozusagen in die Offensive geht und sagt, ich stelle mich trotzdem den Interviews direkt, nachdem das publik geworden ist. Und ich hatte nicht allzu viel Zeit, mich vorzubereiten. Habe mich also ja natürlich erstmal mit der Person Mühleck schnell beschäftigt. Dann versucht auch medizinisch natürlich der Sache kurz auf die Spur zu kommen, alles zu finden, was diese Substanz beschreibt, die er da im Körper gehabt haben soll. Ja, und dann kam er also und auf seine typische Art freundlich und lachte und wirkte also nicht so, als hätte ihn das jetzt völlig aus den Schuhen gehauen. Ja, und da begann dieses Gespräch und ich hatte schon den Anspruch oder den Wunsch, obwohl ich weiß, dass das in 99% der Fälle ja nicht klappt, dass er vielleicht sogar einräumt, etwas Unerlaubtes getan zu haben. Aha. Das hat er natürlich nicht. Ich konnte mich ja jetzt auch nur stützen auf A, diese Probe und B, auf mein persönliches Gefühl oder den gesunden Menschenverstand, dass jemand innerhalb so kurzer Zeit nicht mehrere Rennen mit so einem Riesenvorsprung gegenüber dem Rest der Weltelite gewinnen kann. Und habe ihn dann also schon mehrmals gefragt, ob er denn sagen könne, dass er nichts Verbotenes getan hat, dass er nicht betrogen hat. Und seine Antwort lautete immer gleichförmig, ich glaube möglicherweise 3-mal, dass er gesagt hat, ich warte die B-Probe ab, also mit seinem Allgäuer-Slang. Und habe ihn also auch, habe auch gesagt, können Sie jetzt hier in die Kamera schauen, da schauen vielleicht ein paar Millionen Menschen zu, können Sie denen ins Gesicht sagen, ich habe nicht betrogen. Und dann kam eben nochmal die Antwort, ich warte die B-Probe ab. Naja, gut, also ich war da schon relativ, wie soll ich sagen, aufgebracht, so ein bisschen, weil es mich schon geärgert hat und ich auch zugebe, ich hatte das Vorurteil, dass er gedopt hat. Das hat mir dann verschiedene Reaktionen eingebracht, wie es immer so ist, schwarz und weiß. Also manche Menschen haben gesagt, toll, dass jemand da wirklich mal so nachgebohrt hat und sich nicht hat abspeisen lassen, relativ schnell mit so einer komischen Entschuldigung oder beziehungsweise in seinem Fall ja keine Entschuldigung, sondern eben auf die Warteschleife gesetzt. Ich warte erstmal ab, was bei der B-Probe rauskommt. Und wenn sich daraus stellt, die ist auch positiv, dann habe ich wohl gedopt, möglicherweise. Und die anderen waren halt diejenigen, die gesagt haben, es ginge gar nicht, dass ein Journalist, der eigentlich objektiv sein müsste und ohne Vorurteile an so ein Interview rangehen und im Zweifel für den Angeklagten etc. pp., die das also stark kritisiert haben. Aber unterm Strich hatte ich das Gefühl, dass doch die Mehrheit der Reaktionen eigentlich positiv war und dass die Leute gesagt haben, ja, das ist mal vielleicht mal nicht schlecht, wenn sich jemand als Journalist nicht so schnell zufrieden gibt mit der Antwort des Athleten. Es hat sich dann natürlich herausgestellt, das ist ja bekannt, dass auch die B-Probe positiv war und der ist dann ja auch aus der Szene verschwunden und ist auch jetzt eigentlich verschwunden. Also aktuelle Informationen gibt es eigentlich nicht. Es hieß, er wäre in Brasilien irgendwie als Immobilienmakler unterwegs und hat ja auch gesagt, diese Angelegenheit will er auch nichts mehr zu tun haben und nicht mehr drüber sprechen. Habe auch ein bisschen recherchiert und Jochen Behle und Wigald Boning, der mal einen Film, glaube ich, über ihn gemacht hat oder mit ihm, die wussten jetzt auch nichts, wo er abgeblieben ist. Aber ich hoffe, es geht ihm gut.
Ja, mit Doping ist man natürlich irgendwie immer konfrontiert, wenn man so viel von den Olympischen Spielen auch berichtet. Und du hast ja da auch einen guten Überblick. Du bist ja, glaube ich, seit 1988 dabei. abseits von Doping, welche Spiele sind dir besonders in Erinnerung geblieben und vielleicht auch nochmal zu dem Doping nachgehakt? Hat es deiner Sportbegeisterung über die ganzen Jahre eher geschadet?
Ja, dann fangen wir mit dem zweiten an. Klar, ich bin sicherlich durch meine, oder nochmal anders gesagt, die Unvoreingenommenheit war natürlich dann irgendwann relativ schnell weg. Also das zieht sich ja durch die Sportgeschichte. Vielleicht war da sogar eben bei meinen, in Anführungszeichen, ersten Spielen, war das natürlich ein Auslöser und der absolute Hammer in dem großen Thema Doping, als eben Ben Johnson erwischt worden ist. Und ja, das hat sich ja natürlich bei verschiedenen Sportlern und Sportarten dann durchgezogen. Katrin Krabbe jetzt aus deutscher Sicht noch ein Riesending. Dann Dieter Baumann, bei dem man ja bis heute nicht weiß, ob es bewusstes Doping war oder ob man ihm da übel mitgespielt hat. Etc. pp. Das heißt, ich kann nicht völlig unvoreingenommen und locker und ohne Negativgedanken mich mit manchen Sportlerinnen und Sportlern beschäftigen. Ich mag jetzt da ganz bewusst keine Namen nennen. Jeder wird sich ausdenken können, wer da möglicherweise in Frage kommen könnte, bei dem man seine Zweifel hat oder bei der man seine Zweifel hat, aber der oder die niemals einen positiven Dopingtest abgegeben hat. Das waren ja auch immer die Argumentationen bei vielen Sportlerinnen und Sportlern, dass die gesagt haben, naja, ich bin 100-mal getestet worden, es gibt nichts, wir müssen ja uns jetzt nicht in das Thema Doping vertiefen, was jetzt auch das Dopen in der Vorbereitungszeit betrifft, in den Trainingszeiten. Haben sich ja viele dann herausgestellt als Betrüger, die das weit von sich gewiesen haben, auch eben exponierte Beispiele wie Marion Jones zum Beispiel. Also man hat eben die Sprintdisziplinen, Ausdauerdisziplinen, viele Sportarten sind in einem negativen Ruf. Es hat ja immer wieder auch spektakuläre Fälle gegeben. Jetzt jüngst eben bei den nordischen Skiweltmeisterschaften die Praktiken des Erfurter Arztes und so weiter und so weiter. Also um das zusammenzufassen, natürlich, wie man immer so schön sagt, läuft der Verdacht mit. Und der läuft natürlich nicht nur bei den Sportfans mit, sondern auch bei den Journalisten, denke ich, bei vielen und unter anderem auch bei mir. Und das hat das Ganze natürlich schon ein bisschen eingetrübt. Man kennt eben die negativen Begleiterscheinungen des Hochleistungssports, die Geschäftemacherei, die betrügerischen Hintergründe, auch durchaus ja im Bereich des Funktionärswesens. Und dann eben das Doping. Macht also natürlich keinen Spaß, aber man darf ja auch nicht träumen von einer Welt, in der alles ehrlich und ehrenwert zugeht. Das gilt ja nicht nur für den Sport. Nein, also man muss ja die Realität sehen. Sobald es um viel Kohle geht, wird natürlich auch der eine oder die andere versuchen, sich diese Quelle zu erschließen mit unlauteren Mitteln. Also das ist so, klar, das hat nichts mehr zu tun mit der allgemeinen Sportbegeisterung als Jugendlicher, die bei mir durchaus gegeben war. Und natürlich war jetzt in den 60er und von mir aus auch 70er Jahren vom Doping noch nicht so viel die Rede. Man hat sich auch nicht so beschäftigt jetzt mit der Frage, ob jetzt zum Beispiel DDR-Sportlerinnen und Sportler, die sehr weit voraus waren der Konkurrenz, inwieweit die nachgeholfen haben. Und was ansonsten die Erfahrungen oder die Erinnerungen an Olympische Spiele betrifft, abgesehen jetzt mal von den negativen Begleiterscheinungen des Dopings. Klar, da fällt einem dann noch ein, was einen natürlich auch ein bisschen schockiert hat, der Bombenanschlag in Atlanta 1996. Aber natürlich gab es viele, viele positive Erinnerungen. Allein vom Ambiente her, Barcelona waren natürlich tolle Olympische Spiele, atmosphärisch. Und jeder spricht von Sydney 2000, dem kann ich auch zustimmen. Das war eben auch von dem ganzen Drumherum und der Stimmung unter den Zuschauerinnen und Zuschauern. Waren das schon tolle Spiele. Und es gab natürlich auch viele tolle Spiele, bei denen es Spaß gemacht hat, zu berichten über zum Beispiel Erfolge im Fechten. Und ich war ja jahrzehntelang sozusagen Fechtreporter. Und über das Fechten habe ich auch den Einstieg gefunden in die olympische Berichterstattung, weil ich dann 1988 schon als Fechtreporter mitgefahren bin zum ersten Mal. Da war ich gerade erst gut ein Jahr beim ZDF. Und durfte dann eben auch berichten über die großen Erfolge der Florettfechterinnen und Arndt Schmidt, Mannschaftserfolge etc. pp. Das war natürlich schon mal eine tolle Sache und war sozusagen auch meine Dauerkarte für Olympische Sommerspiele. Und Winterspiele begann dann 92, weil ich da eben auch als Moderator grundsätzlich schon tätig war. Und ich habe nur die Qualifikationsnorm für 94 Lillehammer anscheinend nicht geschafft, aber ansonsten war ich auch da immer dabei. dann ja auch ab 96 übers Thema Skispringen und zwischendurch Biathlon und Skialpin. Also so hat es sich ergeben und da bin ich auch sehr dankbar, dass ich ansonsten alle Olympischen Spiele mitgemacht habe als journalistischer Begleiter.
Du hast so viele erfolgreiche, auch deutsche Sportler erlebt. Welche haben dich da besonders begeistert? Du hast ja seit 1988 diese Erfahrung. Wir sind natürlich eine Fußballnation, deswegen sind die Fußballer im Rampenlicht. Die olympischen Sportler kommen dann regelmäßig zwar ins Rampenlicht, aber stehen natürlich im Schatten. Gibt es da Sportler und Sportlerinnen, die dir sofort einfallen, die vielleicht auch richtige Topstars wären, wenn jetzt in Deutschland wirklich Fußball-Randsportart wäre?
Ja, in der Leichtathletik, die ich ja seit Mitte der 90er Jahre auch begleiten darf und da eben auch ja relativ nah dran sein darf als Interviewer direkt nach dem Wettkampf in der Mixed Zone. Da ist natürlich Heike Drechsler diejenige, die über Jahre den Sport auch geprägt hat und eben auch 2000 nochmal Olympiasiegerin geworden ist im Weitsprung. Auch Nils Schumann, der diese 800 Meter da gewonnen hat und sich da mit kräftigen Ellenbogen auch durchgesetzt hat, war eben auch zufälligerweise ja bei den Spielen 2000. Bei Dieter Baumann sage ich auch im Zweifel für den Angeklagten, auch wenn es da die positiven Proben gegeben hat, natürlich sensationell, wie der 92 da seinen 5000 Meter Lauf gewonnen hat. Ja, und bei den Werfern könnte man natürlich ein ganzes Dutzend nennen, ja, David Stoll vielleicht in erster Linie, aber noch viele, viele andere, auch bei den Frauen, Speerwerferinnen. Die Speerwerfer kann man auch ganz viele Namen nennen. Also bei der Leichtathletik ist es querbeet, glaube ich, kann man sagen, gibt es ganz viele, die ja natürlich auch in der Öffentlichkeit ihre Würdigung gefunden haben, auch wenn sie eben nicht so die Popularität vielleicht bekommen haben wie die Fußballstars oder Tennisstars. Aber ich glaube, die können das verkraften und sind trotzdem damit ganz zufrieden und glücklich gewesen oder sind es immer noch. Und abgesehen von der Leichtathletik, boah, da könnten wir jetzt die Sportarten durchgehen von A bis Z. Ich weiß auch nicht, wenn man jetzt spontane Gedanken hat, bin ich plötzlich wieder in meiner Jugendzeit und denke natürlich an Wilfried Dietrich, der durch eine Szene als Ringer weltberühmt geworden ist und der da den Chris Taylor mit seinen, ich weiß nicht wie viel, 180 Kilo oder was gestemmt hat. Aber ansonsten ist es echt schwierig. Es hat so viele tolle Wettkämpfe gegeben, tolle Einzelleistungen, aber auch mannschaftliche Leistungen. Theoretisch könnte ich darüber ein Buch schreiben, aber ich glaube, ich werde es nicht tun.
Wir haben ja die Situation in Deutschland, natürlich Fußball ist die Sportart Nummer eins. Du hast aber diese Vogelperspektive auf all die schönen Sportarten und auch die tollen Erlebnisse. Bringt dich das auch manchmal auf die Palme, dass es zu fußballlastig ist? Ist ja irgendwie die Entscheidung dann der Leute, was sie halt sehen wollen. Natürlich müsst ihr euch da auch danach richten, aber kommst du damit gut klar oder hast du da eher manchmal sagst, oh, man müsste auch irgendwie mehr anderen Sport zeigen.
Ich sage mal so, die Rückmeldungen kommen natürlich immer von den Vertreterinnen und Vertretern der jeweiligen Sportart, die sagen, berichtet doch mal ein bisschen mehr über, sagen wir jetzt auch ein bisschen Randsportarten wie Schießen oder so. Sobald man natürlich sich mal mit einer Sportart beschäftigt hat, was weiß ich, mal einen kleinen Beitrag gemacht hat übers Bogenschießen, weil das nicht so viele Leute kennen, eben auch die technischen Voraussetzungen, was da alles so dahinter steckt. Diese Menschen kommen natürlich dann immer und sagen, mach doch mal mehr. Ich komme dann oft mit dem Argument, naja, wir sind halt ein bundesweiter Sender. Wir sind kein reiner Sportsender. Die Sendezeiten grundsätzlich sind begrenzt. Und dass speziell jetzt Fußball einen großen Raum einnimmt, ist einfach ganz normal, weil es nun mal mit Abstand die Sportart Nummer eins ist in Deutschland. Ich sage, dass die Vielfalt des Sports ja den Sport auch ausmacht, dass man eben sich nicht nur mit einer Disziplin beschäftigt. Und ich habe es auch immer vorgezogen, mich mit anderen Disziplinen vielleicht mehr zu beschäftigen als mit dem Fußball. Ich musste da jetzt nicht unbedingt mit den Wölfen heulen. Ich sehe das auch durchaus hier und da kritisch, dass es eben so ein Riesengeschäft geworden ist. Frag mich dann auch, ob das wirklich eine Weltmeisterschaft ist, wenn der FC Bayern gegen Tigres aus Mexiko spielt, abgesehen davon, dass es dann auch in Katar stattfindet. Also da kann man ja noch verschiedene Themen und Baustellen aufmachen, was jetzt speziell den Fußballsport betrifft. Und ich sage auch gerne, dass ich beim aktuellen Sportstudio als Moderator auch deshalb wieder zurückgetreten bin, weil es mir persönlich auch einfach zu viel Fußball war und einfach für den Rest nicht genug Zeit blieb. Das werfe ich auch der Redaktion oder dieser Sendung nicht vor, weil es einfach jeder sagt und jeder weiß, und es ist wahrscheinlich auch so, ein aktuelles Sportstudio samstagsabends ohne Bundesliga-Fußball wäre in Anführungszeichen tot. Also da könnte man jetzt so viel sich anstrengen, wie man wollte. Das würden einfach nicht so viele Menschen sehen am Samstagabend, wenn wir jetzt uns auf alle anderen Sportarten außer Fußball konzentrieren würden. Also das liegt einfach in der Natur der Sache und das kann man akzeptieren oder auch nicht. Ich akzeptiere das absolut, aber für mich war das dann einfach nichts, weil ich eben auch nicht mit, in Anführungszeichen, heißem Herzen beim Fußball dabei bin. Das ist ja nichts Ehrenrühriges. Man kann ja auch als Journalist sich eben auf gewisse Bereiche konzentrieren innerhalb des großen Bereiches Sport. Und ich sehe mir gerne attraktive Fußballspiele an und große und wichtige und bin da auch als Journalist durchaus gerne im Einsatz, wenn es meinetwegen mal um die Relegation geht oder so. Da bin ich auch hin und wieder mal als Moderator dabei gewesen, bereite mich sehr gut vor und weiß, worum es geht. Aber man muss ja als Journalist auch kein Fan sein. Und der bin ich, glaube ich, und hoffe ich sowieso nicht. Also ich gucke schon, dass ich die gewisse Distanz wahre zwischen dem Berichterstatter und denjenigen, über die berichtet wird. Also, um auf die Frage nochmal zurückzukommen, klar kann man sich immer wünschen, dass gewisse Sportarten intensiver auftauchen würden. Nun kann man sich ja auch, sagen wir mal, darauf zurückziehen oder sich darauf berufen, dass es ja inzwischen eben seit langer Zeit reine Sportsender gibt, wo natürlich auch die Sportarten fernab des Fußballs oder Tennis oder von mir aus auch Formel 1 intensiver übertragen werden. Da freut man sich auch, dass man dann in einem bestimmten medialen Bereich dann zum Beispiel auch Tischtennis-Bundesliga sehen kann oder so. Da können sich natürlich diejenigen auch das raussuchen, was sie gerne hätten. Und würde ich unterm Strich sagen, das liegt in der Natur der Sache, dass manches eben mehr ausgebreitet wird als anderes.
Würde dich das reizen, Norbert, einen eigenen Sportkanal? Theoretisch gesprochen, du könntest jetzt, hättest genug Budget und auch die Hoheit darüber, sowas aufzubauen. Und wenn ja, wie würdest du das aufbauen? Eben auch auf diese Vielfalt setzen oder würdest du auch gewisse Schwerpunkte setzen?
Also der Gedanke reizt mich ehrlich gesagt nicht. Ich bin, glaube ich, nicht der große Macher für das große Ganze. Mir wurde auch mal angeboten, Sportchef zu werden in einer Redaktion. Da geht es ja dann auch um Menschenführung, um Geschäftsgebaren, um Budget, das ist eine große Vielfalt notwendig an Fähigkeiten auch. Und da habe ich gesagt, ich glaube, ich bin nicht der Typ. Ich bin eher der Typ, der gerne live arbeitet, auch durchaus mal kurzfristig sich auf Themen einlassen kann und sich sehr schnell vorbereiten. Also das wäre jetzt für mich vom Grundsatz her kein Thema, aber wenn man mich jetzt zwingen würde, einen Sportsender aufzubauen, würde ich natürlich schon das Augenmerk darauf legen, dass gewisse Sportarten und nicht nur die ich jetzt persönlich gerne mag, da umfangreicher ins Bild gesetzt werden und vermute einfach mal, so ein reiner Sportsender würde sich vielleicht eher weniger mit Fußball beschäftigen können, wenn es ein neuer Sender wäre, weil da ja die Fälle doch weitgehend verteilt sind. Also das wird sicherlich schon Spaß machen, aber da bräuchte ich doch ein sehr kompetentes und engagiertes Team um mich herum, die mir da auch Arbeit abnehmen, dass ich nicht da der Alleinverantwortliche bin, weil wie gesagt, der Businessman bin ich realistischerweise betrachtet mit Sicherheit nicht. Und das gehört natürlich dazu, wenn man so einen Sender jetzt in der Theorie aufbauen würde.
Du hast die Einarbeitung angesprochen, beziehungsweise auch Vorbereitung auf verschiedene Themen. Ich glaube, das ist ja auch muss automatisch auch eine Stärke von einem guten Moderator und Reporter sein, dass er sich schnell auf Themen vorbereitet und das Wesentliche erkennt. Wie konsumierst du selber Sport in deiner Freizeit? Aber Freizeit ist ja immer auch mit einer Schnittstelle zu deinem Beruf zu sehen. Wenn du jetzt Sport anschaust, du wirst es ja nicht ganz trennen können.
Also ich bin da einerseits natürlich eher so ein bisschen altmodisch, weil ich eben schon ein paar Jährchen auf dem Buckel habe. Das heißt also Fernsehen und Presse spielen da schon die größte Rolle. Natürlich schaue ich mir Magazine an, nicht nur unsere eigenen, sondern gerade auch Hintergrundmagazine, die es ja auch auf Regionalsendern gibt oder die abendlichen Sportsendungen jetzt bei uns zum Beispiel im Südwesten. Also wo man sich auch ein bisschen über die regionalen Interessen, was Mainz 05 oder den ersten FC Kaiserslautern betrifft, informieren kann. Bin aber natürlich auch mit der Zeit gegangen. Also online bin ich auch unterwegs, speziell natürlich in der Vorbereitung auf konkrete Sendungen, wo ich ja eben durchaus auch mich vielfältig orientieren muss, da ja zum Beispiel die Sonntags die Sportreportage sich eben nicht nur oder vergleichsweise sogar wenig mit Fußball beschäftigt, sondern da muss man natürlich in vielen Themen sich einarbeiten. Überregionale Tageszeitung ist Pflicht. Eine habe ich abonniert, die Süddeutsche, kann man ja ruhig sagen, die für mein Gefühl eben sehr guten Sportteil hat mit sehr engagierten und fähigen Journalistinnen und Journalisten. Und die regionale Tageszeitung gehört dazu einfach auch für die für die spontan kurzfristige Berichterstattung der Agenturen, aber auch der regionalen Kolleginnen und Kollegen, die sich ja auch dann durchaus eben mal mit der Basis beschäftigen, was ja auch wichtig ist. Aber das sind, also das Wesentliche tatsächlich sind Zeitungen und Fernsehen. Zeitschriften, reine Sportzeitschriften hat ja auch nachgelassen über die Jahre. Da gibt es ja jetzt nicht so furchtbar viel und die reinen Fußballzeitungen brauche ich jetzt nicht unbedingt. Und was das Internet betrifft, klar, ganz viel. Und Radio eigentlich zu wenig, muss ich selbstkritisch gestehen. Also das war früher vielleicht auch ein bisschen mehr. Und da gibt es sicherlich auch gute Features, speziell also Hintergrundberichterstattung. Das müsste ich mir selber jetzt mal auf die Fahne schreiben, da vielleicht doch mal ein bisschen mehr zu schauen, was die Kolleginnen und Kollegen da so auf die Beine stellen.
Was fällt dir außer dieser Kommerzialisierung auf im Zeitablauf bei diesen sportlichen Großereignissen, was sich da aus deiner Sicht am meisten verändert hat?
Naja, es hat sich der Umfang verändert bei Olympischen Spielen, auch wenn sie jetzt versuchen, da vielleicht ein bisschen gegenzusteuern, aber das ist sicherlich etwas, was dieses extreme Ausbreiten des Programms, eine gewisse Unübersichtlichkeit geht damit ja auch einher, auch wenn ich durchaus ja allen möglichen Sportarten zugestehe, dass die den Wunsch haben und den Anspruch, sich auch olympisch zu präsentieren. Was die Berichterstattung betrifft, über die Jahrzehnte sind natürlich die Kolleginnen und Kollegen durchaus mehr in die Hintergrundberichterstattung gegangen, was ich auch sehr gut finde. Also diese alte Geschichte von der 1:0 Berichterstattung und dieser Überschrift Die Außenseiter der Redaktion, das war so ein Buch, glaube ich, sogar, das mir als Grundlage diente für meine Magisterarbeit. Das hat sich natürlich sehr stark geändert. Also ich glaube, dass der Sportjournalismus aus diesem, ja, sagen wir mal, etwas belächelten oder auch gering geschätzten Bereich herausgekommen ist. Das, glaube ich, ist etwas, was einhergeht mit der Weiterentwicklung des Sports, dass also auch die Ansprüche im Sportjournalismus gestiegen sind, was ich auch sehr erfreulich finde. Und das hat sich eben natürlich auch in der Sportreportage wiedergespiegelt, die eben über die Jahrzehnte auch von einer mehr oder weniger rein aktuellen Sportreportage mit der Berichterstattung über die Ereignisse des Tages oder des Wochenendes dann eben auch immer mehr gegangen ist zu Hintergrundstories, zum Teil ja auch aus der Notwendigkeit der Situation geboren, dass wir eben immer weniger Fußballrechte hatten, zweite Liga seit langer Zeit nicht mehr machen können und auch die Nachberichterstattung zur Bundesliga durch zeitliche Begrenzung, rechtliche Begrenzung ja auch weniger geworden ist. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass sich der Sport, Leistungssport, Hochleistungssport über die Jahrzehnte vornehmlich negativ verändert hätte durch die Kommerzialisierung und Professionalisierung, sondern ich denke, das hält sich schon auch die Waage mit der Zunahme der Attraktivität auch über neue Sportarten, neue Disziplinen, die natürlich auch neue Zuschauergruppen erschlossen haben. Und speziell ist es ja im Sport im Allgemeinen und auch jetzt bei uns im ZDF durchaus der Anspruch, eben gerade in der heutigen Zeit mit den vielen medialen Möglichkeiten und Ablenkungen eben auch immer wieder das jüngere Publikum für uns zu gewinnen. Und ja, so kann man auch jetzt in der Zusammenarbeit zum Beispiel mit der Online-Redaktion, da verschieben sich ja zum Teil die Schwerpunkte auch ein bisschen. Man hat eben auch die Chance, jetzt längere Dokumentationen online zum Beispiel zu platzieren oder eben da so eine Win-Win-Situation oder so ein Joint Venture eben zu produzieren. Zum Beispiel jetzt mit der Vendée Globe, dass man halt in der Sportreportage so eine kleine Serie hat von Beiträgen, die meinetwegen so 8 bis 10 Minuten sind oder noch ein bisschen länger. Und dann eben die Langversion in mehreren Folgen online stellt. Und das hat zum Beispiel großen Anklang gefunden. Und damit hat auch der Journalismus es geschafft, sozusagen eine Sportart oder speziell eben diesen herausragenden Wettkampf des Einhandsegelns rund um die Welt wirklich sehr stark in den Fokus zu rücken. Das ist, glaube ich, quasi durch die Decke gegangen, auch dadurch natürlich, dass ein Deutscher da mitgemacht hat, der Boris Herrmann, und dann auch noch sogar mit um den Sieg gesegelt ist. Also da hat man auch gesehen, dass auch die Medien durchaus eine Sportart größer machen können, dass das also nicht nur aus der Sportart oder jetzt speziell dieses Wettkampfes, dieser Veranstaltung herauskommt.
Auf deine eigene Geschichte innerhalb des Sportjournalismus möchte ich noch kurz zu sprechen kommen. Was würdest du mit deiner heutigen Erfahrung und deinen ganzen Erlebnissen in diesem Umfeld jetzt vielleicht auch deinem Jüngeren selbst als Ratschlag mit auf den Weg geben, wenn du jetzt so die direkte Ansprache nochmal hättest an dein 25-jähriges Selbst mit deiner Erfahrung? Also was weißt du heute? Wo würdest du ihm auf die Schulter hauen und sagen, Junge, denk mal daran?
Ach, ich denke so im Wesentlichen, glaube ich, in der Rückschau habe ich nicht so vieles verkehrt gemacht. Ich glaube, die wichtigsten Komponenten, wie zum Beispiel sich intensiv mit dem Gegenstand der Berichterstattung beschäftigen. Ich hatte auch den Vorteil, dass ich als Jugendlicher und junger Erwachsener mich schon eben wirklich mit dem Sport beschäftigt habe, weil es mir einfach Spaß gemacht hat. Ich war da auch geprägt durch meinen Vater, der sich sehr interessiert hat für die Sportberichterstattung, selbst früher Boxer und Torwart gewesen war und sich gefreut hat, dass sein jüngster Sohn da mit eingestiegen ist. Wenn ich jetzt überlege, was ich mir selber gesagt hätte, Mitte 20, ich glaube, ein Punkt, der mir einfällt, ist mehr in die Kommunikation gehen. Also was heutzutage nennt man es ja auch Networking. Ich glaube, dass ich hier und da ein bisschen zu sehr mich in mein Kämmerchen sozusagen zurückgezogen habe und vielleicht über intensivere Kommunikation auch ohne konkreten Anlass jetzt, also einfach mal mit Sportlern in Kontakt zu treten, Sportlerinnen oder auch mit der Funktionärsebene, weil man darüber vielleicht dann auch plötzlich auf Themen kommt, die einem sonst nicht so auf der Hand gelegen hätten. Also was eigentlich bei einem Journalisten ja auch im Vordergrund mitstehen sollte, eben die Kommunikationsfähigkeit, ja, das wirklich auch Forschende und Erobernde des Metiers, da war ich eher ein bisschen zurückhaltend. Aber das liegt vielleicht einfach an meiner norddeutschen Herkunft. Keine Ahnung. Aber ansonsten, glaube ich, war jetzt die Herangehensweise, was jetzt meine Laufbahn betrifft, eigentlich die richtige, dass ich mich also im Studium damit beschäftigt habe, was gar nicht so einfach war. Zu der Zeit gab es das noch nicht so, dass man die Sporttheorie oder den Sportjournalismus integrieren kann ins Studium. Das haben wir uns zu zweit sozusagen gesondert genehmigen lassen, indem wir im Magisterstudium auch die Sporttheorie mit einbauen konnten. Denn damals gab es ja eigentlich nur klassisch das Sportstudium auf Lehramt, also der Sportjournalismus in der universitären Ausbildung und auch was Journalistenschulen mit Schwerpunkt Sport betrifft, gab es zu der Zeit, als ich ja aus dem Abi raus über eine kurze Bundeswehrzeit eben in die Uni-Ausbildung gegangen bin, war das noch nicht so verbreitet nach meiner Erinnerung. Ansonsten, glaube ich, hat das alles soweit ganz gut funktioniert. Praktisch arbeiten wäre der Ratschlag auch von mir immer gewesen und ist es noch, auch an junge Menschen, die in den Bereich gehen wollen, einfach schon mal sich anbieten bei Zeitungen, Hörfunksendern oder eben jetzt ja gerade auch online, wo es so viele Möglichkeiten gibt, Online-Redaktionen, dass man einfach über Praktika oder über das Angebot, kleine Beiträge zu produzieren, sich schon wirklich aktiv einbringt, bevor man jetzt meinetwegen auch eine Ausbildung macht in Richtung Sportjournalismus oder parallel dazu. Ich glaube, Praxis, speziell auch wenn man moderieren will oder live sprechen, ist da unglaublich wichtig. Also da kann man sich nicht theoretisch bilden und sagen, jetzt plötzlich gebt mir ein Mikrofon, ich fange jetzt an, sondern da muss man sich vielfältig drauf einlassen, schon im Vorfeld.
Bist du ab und zu überhaupt noch nervös oder gibt es das gar nicht mehr? Also, dass du sagst, nee, das habe ich jetzt schon 1000 Mal gemacht oder gibt es so Situationen immer mal wieder?
Nö. Also, das hat es eigentlich, würde ich fast sagen, nie gegeben. Das lag auch daran, dass ich das Glück hatte, als Student schon die Live-Situation zu üben. Denn als ich studiert habe oder kurz vorm Ende des Studiums, begann überhaupt erst das Privatfernsehen. Können sich ja jüngere Menschen gar nicht vorstellen, dass es auch mal eine Zeit ohne Privatfernsehen gegeben hat. Also das sogenannte Kabelpilotprojekt. Ich habe da in Berlin studiert und da wurde dann so ein kleiner regionaler Sender gegründet, die Havelwelle. Und die hatten auch so eine Ein-Stunden-Sendung, so ähnlich wie im RBB oder früher SFB, die Berliner Abendschau, wo es um alles Mögliche ging, aber nicht um Sport. Mein Sportchef beim SFB, wo ich schon gejobbt habe, hatte also gesagt, die hatten schon damals Angst vor dem Privatfernsehen. Der hat gesagt, du machst aber keinen Sport da bei den Privaten, dann bist du bei uns sofort weg. Also ich durfte alles machen, außer Sportberichterstattung. In der Zeit, in der ich da sozusagen bimedial unterwegs war, privat und öffentlich-rechtlich. Und da hat man mir relativ schnell oder von Anfang an sozusagen hat man mich da in die Rolle des Moderators nicht gedrängt, aber die haben schon gemerkt, dass ich das relativ gut kann. Und dann habe ich also für, was weiß ich, 10.000 Zuschauer oder 20.000 da diese Sendung moderiert, wo es eben auch um alle möglichen Themen ging, aus der Politik, Kultur, kreuz und quer. Und das war einfach ideal, um sich auf diese Situation, die Live-Situation einzustellen. Die Sendung war immer live und ja, zu Anfang habe ich auch den einen oder anderen Fehler gemacht, aber schon da habe ich relativ gelassen drauf reagiert. Das habe ich immer noch hier auf einer VHS-Kassette oder ein bisschen, glaube ich, auch noch digitalisiert. Und das war einfach eine sehr gute Voraussetzung. Und man sagt ja immer, dass Moderatoren auch so ein gewisses Maß an Extrovertiertheit in sich tragen oder tragen sollten. Und ja, so kann ich eigentlich mich nur an ganz wenige Situationen erinnern, in denen ich vielleicht vor der Sendung oder vor dem Auftritt nervös gewesen wäre. Da natürlich in Situationen, wo es eben auch inhaltlich sehr anspruchsvoll war. Also wenn ich kurz davor war, zum Beispiel Mühleck zu interviewen oder Katrin Krabbe und Grit Breuer, die mal zu uns ins Studio kamen, oder Heike Drechsler mit ihrem Stasi-Offizier, der sie da irgendwie, will nicht sagen, betreut hat, aber wo eben immer die Frage war, inwieweit hat sie sich da auch instrumentalisieren lassen. Das sind natürlich dann schon so Aufgaben, die ja zum Teil auch ein bisschen weggehen von der normalen Berichterstattung. Da habe ich dann schon, sagen wir mal, Respekt gehabt. Aber ansonsten, ich bin eher, würde fast sagen, froh oder finde es lustig, wenn mal was schief geht, weil da bin ich eigentlich erst so richtig in meinem Element, das also zu überbrücken. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich vor der Kamera halbwegs der bin, der ich auch im normalen Leben bin. Also ich musste da mich nicht groß verstellen, sondern konnte eigentlich immer so sein, wie ich bin. Und damit automatisch nimmt, glaube ich, die Gefahr des Nervösseins auch ab.
Glaubst du, dass das funktioniert, wenn man sich da dauerhaft verstellt? Glaubst du nicht, dass das kontraproduktiv ist? Beziehungsweise vielleicht auch die Anschlussfrage, gibt es da auch schlechte Ratschläge, die du immer wieder hörst, jetzt bei der neuen Moderatoren- und Reportergeneration, was dir da auffällt?
Ich glaube, es mit dem mit sich eins sein oder vielleicht doch eine andere Rolle spielen als im normalen Leben, was ich hin und wieder mal kritisch sehe, obwohl das natürlich dann auch immer ein bisschen knifflig ist, wenn man so über den eigenen Stand redet. Ich glaube, der eine oder andere Mensch stellt sich selber vielleicht ein bisschen mehr in den Mittelpunkt. Das hat sich natürlich auch jetzt über die Jahre geändert, je mehr das auch als Unterhaltungsbranche gesehen wird, die Sportberichterstattung, dass da schon der eine oder die andere auch so ein bisschen eine Selbstdarstellung mit reinbringt in seine Tätigkeit. Wir hatten mal einen Sportchef, der hat immer gesagt, unsere Aufgabe soll es sein, zu beobachten und zu kommentieren und sich selbst nicht in den Mittelpunkt zu stellen. Das hat sich halt ein bisschen geändert inzwischen, auch natürlich durch die Showbranche, dass auch populäre Menschen aus meinem Job gerne dann mal eingeladen werden in ein Quiz oder was weiß ich, dass auch Moderatoren aus Nachrichtensendungen plötzlich auch Talkshows machen und also in Rollen schlüpfen, die eigentlich sich so ein bisschen für mein Gefühl ausschließen oder miteinander konkurrieren. Ich glaube, wenn man bei sich ist und nicht vergisst, dass man in erster Linie Beobachter ist und journalistischer Betrachter, dann ist man schon mal auf einem sehr guten Weg. Und wenn man den Job vielleicht eher betrachtet als die Möglichkeit, neue sozusagen Bereiche zu erschließen, beruflich oder auch wirtschaftlich, dann wird es ein bisschen schwierig. Auch da kann man natürlich sagen, bin ich eher so ein konservativer Typ noch aus den 80er, 90er Jahren, der dann vielleicht auch seinen Lehrmeistern noch folgt, die da gesagt haben, es geht darum, neutral zu berichten und sich zu konzentrieren auf den Gegenstand der Berichterstattung, sich selbst nicht zu wichtig zu nehmen und sich selbst nicht in den Mittelpunkt zu stellen, sondern das, über das man berichtet und über die Menschen, über die man berichtet.
Ja, aus meiner Sicht gelingt es dir aber sehr gut und würde ich gar nicht so unterschätzen, weil gerade in dieser lauten, hektischen Zeit, wo sich vielleicht auch mehr Leute in den Vordergrund drängen wollen, was ja auch die sozialen Medien so ein bisschen kreieren, dieses Umfeld. Also ich finde es sehr wohltuend. Ich glaube eher, dass da auch eine Zukunft dafür ist, dass da auch abseits dieses lauten, hektischen, aufmerksamkeitsschreienden Stils da auch da eine Ebene bleiben wird für ein bisschen sachlichere und nicht so egozentrierte Berichterstattung.
Ja, es geht eben auch darum, für mein Gefühl jedenfalls oder was mein Selbstverständnis betrifft, eine gewisse Gelassenheit an den Tag zu legen, seriös zu berichten, die Sache schon ernst zu nehmen, aber andererseits auch, wenn es sich anbietet, mal dem Auge zu zwinkern und zu sagen, na Freunde, vielleicht ist doch alles nicht so extrem wichtig, auch wenn es vielleicht wirtschaftlich viel, viel wichtiger geworden ist. Und vielleicht auch als Brot und Spiele, Opium fürs Volk, Menschen auch durchaus glücklich macht und auch eine positive Komponente eben in der Freizeitgestaltung ist, auch eben die Sportberichterstattung. Der aktive Sport sollte natürlich schon im Vordergrund stehen, finde ich. Aber dass man eben manches auch nicht so ernst nimmt und eine Überhöhung bei bestimmten Sportarten und wo sich auch Protagonisten dann extrem wichtig nehmen, das kann man durchaus versuchen, ein bisschen durch seine eigene Arbeit ein bisschen einzubremsen und einfach zu zeigen, dass man nicht nur unabhängig ist, sondern auch einen gewissen Abstand hat und nicht alles so furchtbar ernst nimmt.
Das finde ich sehr, sehr wichtig, was du gesagt hast. Ja, Norbert, ich habe jetzt noch zwei, drei mehr oder weniger Standardfragen, die ich eigentlich fast immer stelle, einfach weil ich auch ein großer Fan von Büchern bin, aber auch ein Fan von guten, gut gemachten Dokumentationen. Du hast vorhin diese längeren Formate auch schon angesprochen. Vielleicht hast du noch ein paar Tipps. Das muss kein Sportbezug gegeben sein bei den Büchern, vielleicht auch Dokumentationen, Filme. Gibt es da was, was dir im Gedächtnis geblieben ist, was dich vielleicht auch stärker positiv beeinflusst hat?
Also ich bin nicht die große Leseratte, gebe ich gerne zu. Bin eher so in der aktuellen Berichterstattung, Zeitungen, auch Zeitschriften. Aber natürlich habe ich das eine oder andere Buch gelesen oder bin noch dabei. Natürlich würde ich auf jeden Fall empfehlen, das biografische Werk von Andrea Petkovic, das ich aber erst zur Hälfte gelesen habe. Ist ja die Kollegin von mir, muss ich auch unbedingt ein bisschen promoten. Zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht. Also der erste Teil zum Beispiel ist sehr persönlich und gefällt mir gut. Werner Schuster hat ein Buch rausgebracht, über das kann ich auch erstmal nur theoretisch reden, aber das ist ein Mensch, den ich sehr respektiere in seiner Arbeit als Skisprung-Bundestrainer und der wird sicherlich auch so einiges zu bieten haben. In der Rückschau gibt es schon die ein oder andere Biografie, die mir sehr gut gefallen hat. Spontan fällt mir ein Andre Agassi, also das finde ich absolut lesenswert. Ich glaube, das werde ich auch mir irgendwann nochmal aufs Kopfkissen legen. Ansonsten, ich fand ganz bemerkenswert den Film über die Geschichte eben Dieter Baumanns. Ich weiß nicht genau den Titel, aber da geht es natürlich in erster Linie dann auch um den Dopingfall. Und dazu fällt mir auch ein sein Buch. Ich laufe keinem hinterher. Ansonsten hat es halt unglaublich viel gegeben. Also ich könnte jetzt, 5 bis 10 Ausgaben des Sportspiegels nennen, ohne jetzt eine konkrete nennen zu können. Ich weiß nicht, inwieweit das überhaupt abrufbar ist irgendwo, weil das ja auch vor den Zeiten von Internet und YouTube produziert worden ist, noch mit Film, wo man sich also schon rein technisch damit auch länger auseinandersetzen musste, bis das Werk dann fertig gewesen ist. Also Michael Palme, Gott hab ihn selig, hat einige tolle Beiträge da gemacht. Jetzt aktuell fällt mir ein, hatte mich der Toni Innauer mal darauf hingewiesen, dass es von Werner Herzog einen Film gibt über Walter Steiner, diesen sehr urigen Skispringer aus der Schweiz. Das ist irgendwie Kult. Da zeigt, wie die damals noch, todesmutig sich darunter gestürzt haben, wo der sich auch dermaßen auf die Schnauze gelegt hat und dann aber auch gesagt hat, wie man immer so sagt, beim Skispringen, jetzt muss ich aber auch direkt wieder hoch. Also wirklich so ein Werk aus der Urzeit des Filmschaffens und man würde jetzt nicht unbedingt denken, dass Werner Herzog sich da auch mit Skispringen beschäftigt hat. Der Titel ist, glaube ich, irgendwie die Ekstase des Schweizer Holzbildhauers oder so. Also wirklich ein ganz tolles Ding. Muss man aber mögen. Ne? Ist halt qualitativ, also von der Bildqualität her unter aller Kanone und natürlich auch in 4:3. Aber das gibt es zum Beispiel in YouTube. Komischerweise findet man das eher unter dem englischen Titel oder was. Aber es ist dann schon auf Deutsch mit den Kommentaren und der Begleitung auch optisch von Werner Herzog. Aber da gibt's natürlich auch unheimlich viel. Das ist immer so, sind immer so die schwierigen Fragen. Da steht man oft wie der Ochs vom Berg, so wie auch, welche Interviews waren besonders toll oder welche Gäste waren besonders toll. Da muss man erstmal wirklich länger in sich gehen.
Norbert, vorhin hatten wir das Thema, vielleicht so als abschließende Frage, mit der deutschen Sportlandschaft, wo wir uns beide, glaube ich, freuen würden oder sich sehr, sehr viele Menschen freuen würden, wenn sie einfach schön bunt bleibt. Vielleicht hast du da aus deiner Erfahrung jetzt auch ein, zwei konkrete Vorschläge. Ich gebe immer normalerweise diese Frage, wenn man deutscher Sportminister wäre und wirklich auch Macht und Kohle hätte. Gibt es da was, was dir einfällt, was du vielleicht auch anleiern würdest, was du aus dieser Beobachterperspektive über die Jahre jetzt auch gemerkt hast, woran es so ein bisschen krankt oder was man noch besser machen kann, was du gestalten möchtest?
Naja, das ist ja ein Klassiker eigentlich, was ja viele Menschen sagen, was sich so schwer umsetzen lässt. Ich glaube einfach für die Basis des Sports, für den Nachwuchs, gerade jetzt in Corona-Zeiten ist es natürlich besonders schwierig. Aber wenn die mal irgendwann vorbei sind, vielleicht die Pandemie-Zeiten, dann fände ich es halt immer wichtig, dass einfach es mehr Schulsport gibt. Das ist einfach seit Jahrzehnten, glaube ich, das Problem, dass die Kinder und Jugendlichen einfach zu wenig Sportunterricht haben, sich bewegen können, was ja auch für die Gesunderhaltung wichtig ist und einfach um die jungen Menschen an den Sport auch ranzuführen. Ich glaube, dass gerade in Zeiten, wo man sagt, man muss gegensteuern, gegen Verfettung, gegen Zivilisationskrankheiten, dass einfach mehr Möglichkeiten geboten werden, auf sanfte Art und Weise die jungen Menschen gezwungen werden, Sport zu machen. Also wenn man das ausbauen würde, das wäre mir persönlich ein Anliegen als Sportminister. Also einen größeren Anteil an Unterricht natürlich auch, müsste man eben viel Geld reinpumpen, um Schwimmbäder wieder fit zu machen, neue zu bauen, Sporthallen. Ich merke es jetzt gerade am eigenen Leib, wie schlimm das auch ist, wenn man nicht mehr in eine Sporthalle gehen kann, weil die einfach nicht Corona-kompatibel ist. Also mein kleiner Tischtennisverein, die können jetzt seit fast einem Jahr, können die oder beziehungsweise wir, ich gehöre ja mit dazu, können nicht trainieren, weil einfach diese Halle so baulich gestaltet ist, dass sie die Hygienevorschriften nicht erfüllen kann, wenn man davon reden kann, dass eine Halle das kann. Also das ist echt ein großes Problem und damit können natürlich auch automatisch die Kinder nicht da rein und ich weiß jetzt nicht, wie es konkret so ist, aber wenn die dann auf andere Hallen verteilt werden, da gibt es sicherlich dann auch Einschränkungen, je nachdem, ob jetzt überhaupt auch intensiv Sport gemacht werden kann. Aber ich glaube, das wäre eigentlich ein ganz wesentlicher Punkt, dass die Basis gestärkt wird, dass die Voraussetzungen gestärkt werden, um dann eben in Vereine zu gehen oder im privatwirtschaftlichen Bereich seinen Sport zu machen, in Fitnessstudios oder Badminton, Tennis, sonst was Hallen. Das wäre also für mich das wesentliche Anliegen, dass einfach die Möglichkeiten besser sind, Menschen den Sport zu bieten.
Wenn du jetzt bei YouTube einfach nochmal reingehen würdest oder in die ZDF-Mediathek und würdest sagen, dir stehen alle vergangenen Ereignisse nochmal offen sportlich, was würdest du dir vielleicht auch nochmal anschauen an den Highlights? Du hattest vorhin auch schon ein paar genannt von diesen sportlichen Highlights, aber was waren so persönlich, ganz persönlich gesprochen, deine Highlights in deinem passiven Sportleben sozusagen, wenn man es so formulieren mag?
Ja, im Grunde genommen ist es eine Mischung aus passivem und aktivem Sportleben. Natürlich denke ich so ein bisschen zurück an die Zeit, als ich noch mit meinem Papa, der leider sehr früh gestorben ist, Sport geschaut habe. Da waren es die uralten Europapokalspiele Mitte der 60er Jahre, die Fußballweltmeisterschaft 66 war das erste, was ich so bewusst mitbekommen habe. Also das 5-0 gegen die Schweiz könnte ich mir nochmal anschauen. Und natürlich das Finale, wo ich gar nicht mehr genau weiß, ob ich es damals gesehen habe, dieses denkwürdige Wembley-Tor-Niederlage gegen England. Aber wenn man ein bisschen weiter in die Gegenwart schaut und ich meine persönlichen Erfahrungen mit einbaue, dann ist einfach absolut historisch für mich nur eine Minute in der langen Geschichte des Weltsports, als Cathy Freeman da die 400 Meter gelaufen ist in Sydney und einfach das ganze Land wollte, dass sie das gewinnt und einfach dieses Stadion mucksmäuschenstill war vor dem Startschuss und dann quasi explodiert ist und sich um 5 Zentimeter gehoben hat, als die da ihre Runde gelaufen ist. Und ich war da in der Mixzone, war also dann eben ziemlich nah dran. Also das ist was mir absolut auch im Gedächtnis geblieben ist und keine Ahnung, wenn ich meine eigene Arbeit noch sehe, als Britta Heidemann da 10-mal versucht hat, den letzten Treffer zu setzen bei den Olympischen Spielen in London, im Halbfinale, glaube ich, war es, oder Viertelfinale gegen eine Südkoreanerin. Das waren einfach, da hatte ich auch die Herausforderung, wie damals der Pfostenbruch, Jauch und Reif. Da musste ich halt, 20 Minuten reden und irgendwas zusammenbasteln, bis irgendwann diese Entscheidung endlich gefallen war. Ansonsten, ja, da komme ich auch tatsächlich zurück zum Fußball. Da fallen mir natürlich in erster Linie auch Fußballereignisse ein, wo ich sage, die kann ich mir durchaus nochmal anschauen. Warum nicht auch das Finale 2014, wo wir, in Anführungszeichen, die deutsche Fußballnationalmannschaft Weltmeister geworden ist.
Vielleicht hast du noch eine abschließende Botschaft. Gibt es was du kommunizieren möchtest, auf was du hinweisen möchtest?
Da muss ich im Sinne des eigenen Arbeitgebers und Senders schon darauf hinweisen, dass unsere Mediathek und unser Online-Angebot echt gut ist. Und ich selbst als alter Sack von mehr als 60 Jahren sage, da schaue ich immer wieder gerne rein. Als Musterbeispiel eben jetzt die Stories über die Vendée Globe, aber ich möchte auch gerne hinweisen auf die sogenannten Archivperlen, als eben der Sport wirklich am Boden war im vergangenen Frühling und Frühsommer, haben wir halt, ich glaube, quasi alle Olympischen Spiele zusammengefasst. Und ich durfte mich damit 1992 beschäftigen und habe dann auch mal Dieter Baumann dazu interviewt in seiner Garage, weil es war schlechtes Wetter. Hat er auf dem Laufband geübt für sein Kabarettprogramm, seine kleine Bühnenshow. Und da ist was Schönes draus entstanden. Und also wer Lust hat, die Olympischen Spiele vergangener Zeiten sich nochmal sozusagen im Zeitraffer anzusehen, da liegt er bei den Archivperlen bei uns goldrichtig.
Die Sportfamilie. Dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports.